So, wir kommen nun endlich zum eigentlichen Thema der Veranstaltung, ja, also Algebra des Programmierens. Das heißt, wir befassen uns jetzt mit Funktoralgebren und wir werden sehen, Funktoralgebren geben uns eine Abstraktion des Begriffs der Datentypen, die wir eingangs uns angesehen hatten, damals rein auf Mengen. So, und wir definieren jetzt einfach mal, was so ein Tier ist. Dauert auch nicht lange. So, das Ganze ist eben parametrisiert immer über einen Funktor auf irgendeiner Kategorie. So, die Kategorie, die gibt uns gewissermaßen zusätzliche Struktur auf den Daten. Die Daten können nochmal geordnet sein zum Beispiel oder ja, manchmal vorgegebene Algebra-Struktur tragen oder was auch immer. Ich habe ja gesehen, dass es an verschiedenen Beispielen für mögliche Basiskategorien da gibt. So, und der Funktor, der ersetzt uns jetzt praktisch die Signatur der Algebra. Also das werden wir nachher noch im Detail sehen. So. So, das heißt, wir definieren jetzt, was eine Algebra für den Funktor ist. Und sowas nennen wir kurz eine F-Algebra. So, eine F-Algebra ist ein Morphismus in der Basiskategorie, also ein C-Morphismus einer bestimmten Form, und zwar gegeben irgendein Objekt A, ist das ein Morphismus von FA nach A, nennen wir dann klein a. Also typischerweise werden wir also diese Strukturabbildung, so heißen die Dinger hier, oder so, nicht? Also dieser Morphismus hier, das A, das heißt also der Strukturmorphismus oder auch die Algebra-Struktur, und das Ganze hat eben ein unterliegendes Objekt, das entspricht der unterliegenden Menge irgendeiner Algebra, wie wir sie klassisch kennen, also eines Monoids oder einer Gruppe oder eines Vektorraums oder so. Gut, man könnte jetzt hier, also ich habe kurz gezögert, wie man vielleicht gemerkt hat, ja, ob ich einfach sage, eine F-Algebra ist ein Morphismus oder eine F-Algebra wäre die Alternative gewesen, ist ein Paar A, A, und so schreibe ich es dann auch manchmal. Aber nur deswegen, damit ich mir gleich einen Namen für den Typen verschaffe, ja, denn jeder Morphismus hat ein eindeutig bestimmtes Ziel, typischerweise. Ja? Also die Morphismenmengen zwischen verschiedenen Objekten werden normalerweise als disjunkt angenommen, also sprich die Information über Anfangs- und Zielobjekt ist Teil des Morphismus. Also es würde formal reichen zu sagen, es ist so ein Morphismus. Notieren tun wir es meistens trotzdem so. Ja. Gut, ja, das kann man ja mal so sagen. Gut, die Frage ist, was hat das also zu tun mit dem, was man so typischerweise an Algebren kennt? Ja, nehmen wir zum Beispiel mal her, die natürlichen Zahlen. Ja, was sind die natürlichen Zahlen als Algebra? Nun, als Algebra haben die natürlichen Zahlen eine Konstante und eine unäre Operation, Null und Sukzessor. So, Gesetze haben sie in Bezug auf diese Operationen keine. Wenn wir das jetzt als Funktor einfangen, dann können wir praktisch für jede Operation einen Summanden aufmachen und immer so viele Produkte in dem Summanden so viele Kopien von x multiplizieren, wie die Stelligkeit des Operators angibt. So, wenn wir das hier für eine Konstante und eine unäre Operation machen, haben wir also für die Konstante ja keine Kopie von x, die wir multiplizieren. Das ergibt eine 1, nicht? Also Produkt von x ist 1. Und als zweiten Summand den für die unäre Operation haben wir also eine Kopie von x. So, wenn wir also jetzt fx gleich 1 plus x nehmen, dann gucken wir uns mal an, was ist denn eine Algebra für das Ding? Also, dann haben wir sowas. Nicht? Dann haben wir eine Abbildung von 1 plus a nach a oder einen Morphismus von 1 plus a nach a. Ich habe hier absichtlich überhaupt nicht gesagt, was die unterliegende Kategorie ist und das ist auch völlig egal, solange die Koprodukte hat. Naja, und ein terminales Objekt. So, was ist so ein Ding? Ich habe hier ja meine Injektionen, nicht? Von 1 und a hier rein. In left und in right. Wenn ich das komponiere, ja, dann gibt mir das hier einen, sagen wir mal, eine Operation S, suggestiv benannt. Und hier obenrum per Komposition gibt mir das einen Morphismus, ebenso suggestiv Z genannt. So, und wenn ich das wieder rückrechne, ist also A das Kopaar aus diesen beiden Morphismen, also A ist Kopaar Z, S. So, nicht? Das ist jetzt nur noch mal vorgerechnet, dass also jeder Morphismus aus einem Koprodukt raus zerlegt sich als ein Kopaar und das, in welche Morphismen da in dem Kopaar stehen, bekomme ich durch Komposition mit den Injektionen raus. Dual natürlich genauso mit Produkten, da muss ich mit den Projektionen komponieren und bekomme dann zwei Morphismen, deren Paar das ursprünglich der ursprüngliche gegebene Morphismus war. So, das heißt also effektiv habe ich hier so ein Objekt. Ja, also ich habe etwas, das besteht aus einem Objekt der unterliegenden Kategorie, aus einem Morphismus von 1 da rein und einem Morphismus von dem Objekt selber da rein. So, und das ist also jetzt eine Algebra für diesen Funktor. Ja, und wir sehen, das haut so hin. Ja, also das ist eine Algebra und das ist einfach ein Objekt mit den richtigen Operationen, also mit hier einer Konstanten und da einer unären Operation. Und insbesondere die natürlichen Zahlen selber, ja, jetzt in Z. Die sind so eine Struktur. Nicht? Die haben hier eine Konstante 0 und eben eine Selbstabbildung Sukzessor. Und vielleicht noch ein weiteres Beispiel. Das waren hier diese Bäume, ne? Ich sag noch mal, welche Bäume ich meine. Ich meine die an den Blättern Datenelemente stehen haben. Das heißt, jeder so ein Baum ist entweder ein Blatt oder eine binäre Verzweigung, wo links und rechts jeweils ein Baum drunter hängt. So, das sind also unsere Bäume und der Funktor dazu, das ist jetzt schon Beispiel 2, der Funktor dazu, der ist dieser hier, fx gleich, naja, nicht, a plus x kreuz x. Nicht, denn ja, a ist jetzt schlecht, was soll's, c. So, wenn ich jetzt also eine Algebra habe für das Ding, die nenne ich jetzt c, weil ich das a schon verbraten habe, nicht? Das ist also jetzt, wenn ich so eine Abbildung habe von fc nach c, dann ist die wieder ein Kopaar aus Dingen, die nenne ich suggestiverweise L und B. wobei L eine Abbildung von A nach C ist und B eine von C kreuz C nach C. Nicht? Mit anderen Worten, das sind Dinge mit erstens einer Operation, die A nach C konvertiert, also sowas wie leaf, und einer binären Operation auf der unterliegenden oder dem unterliegenden Objekt. So, das sieht also erstmal nach einem gerechtfertigten Begriff aus. So, wenn wir das alles gesehen haben, dann können wir auch ungefähr raten, was also jetzt so ein Morphismus von solchen Dingern ist. So, solche Morphismen sind immer natürlich Morphismen in der unterliegenden Kategorie. So ein Ding ist ein F-Algebra-Morphismus, wobei ich das Wort F-Algebra aus Gründen der Kürze dann meistens weglassen werde. Von einer Algebra auf A, also A, klein a, in eine Algebra auf B, also B, klein b. Genau dann, wenn, wer rät das Diagramm? Ich meine das, ja, bitte.
Wir haben die F-Algebra oben. Die FA ist das gleiche für F. Und dann haben wir links F von F und rechts F.
Genauso, nicht? Also genau dann, wenn dieses Diagramm kommutiert, eben das eine, das einem einfällt, dann ist das ein F-Algebra-Homomorphismus. Ja, gucken wir mal nach, was das so liefert. Ich mache wieder unsere beiden Beispiele hier. Also einmal hier unsere Signatur der natürlichen Zahlen. Was bekommen wir da? Gut. Ich schreibe es hier gleich als Koprodukt, ja, dann haben wir also hier ZA, SA, also Kopa nach A und hier unten von 1 plus B nach B, genauso ein Kopa, also ZB, SB. Hier haben wir unseren putativen Homomorphismus. So, und hier haben wir 1 plus F. So, und das soll kommutieren. Ja, gut, was heißt es also, dass dieses Diagramm da kommutiert? Nun, Wir haben mal für Produkte ein Lemma bewiesen, das besagt, zwei Morphismen in ein Produkt rein sind gleich, genau dann, wenn sie gleich werden, wenn ich jeweils mit den beiden Projektionen komponiere. So, das gilt dual auch für Koprodukte. Ja, das heißt also, um zu testen, ob dieses Diagramm hier kommutiert, reicht es, zu testen, ob es kommutiert, wenn ich jeweils mit diesen beiden Injektionen ins Koprodukt komponiere. So, das heißt, ich muss testen, dass das hier gleich dem da ist und dass das hier gleich dem da ist. So, und ich muss jetzt also nur noch die beiden durchs Diagramm verfolgen, um das also ein bisschen entsprechend zu vereinfachen. Wenn ich das hier verfolge, erst in left, dann hier dieses Co-Paar, das gibt mir die linke Komponente des Co-Paars nach Definition der Co-Paare. So, und dann noch das F hinterher. Ja, das heißt also, ich bekomme hier erstens obenrum FZA. Gut, nun muss ich das untenrum verfolgen. Hier in left und dann 1 plus F gibt mir wieder in left nach Definition von 1 plus. So, und dann in left komponiert mit dem Co-Paar gibt mir ZB. Ja, das wird also dieses hier. Das heißt also, F bewahrt gewissermaßen die Null oder bewahrt die Konstante. Und zweitens, ja, da muss ich dann den rechten durchverfolgen. Also hier in right und dann hier oben, Co-Paar gibt mir SA, komponiert mit F. Also FSA gleich, untenrum gibt mir hier, ja, nicht direkt F, sondern eben F und dann nochmal rechte Injektion, nicht? Nach Definition von 1 plus. So, also in right komponiert mit F und dann nochmal hier Co-Paar gibt mir also SB komponiert mit F, ja. So, nicht? Also mit anderen Worten, F bewahrt die Konstante und F kommutiert mit der unären Operation. Das heißt es, dass F hier ein Morphismus ist. So, wir machen noch einen mehr. Für die Bäume. Also fx gleich a plus x kreuz x. In dem Falle bekommen wir ein Diagramm der folgenden Form. Ich habe hier eine Struktur von a plus c kreuz c nach c. Die ist wieder so ein Co-Paar la, ba. Und hier unten, na sagen wir mal a plus d kreuz d nach D, das ist dann ein Co-Paar, ach so, A würde ich das nicht schreiben hier oben, sondern klein c. Und hier unten haben wir LD, BD. So, und hier haben wir F und hier A plus F kreuz F, alles Diagramme, die wir so schon mal gesehen haben, nur eben damals interpretiert fest über der Kategorie der Mengen und jetzt über einer beliebigen Kategorie. So, nicht? Und wiederum, dass das kommutiert, ist äquivalent zu zwei Bedingungen. Ja, die erste ist genauso wie für die unäre Operation hier im Falle der natürlichen Zahlen. Ja, das heißt, das F muss einfach hier mit dieser L-Operation kommutieren. Also FLC gleich LDF. Und dann müssen wir hier die rechte Komponente durchverfolgen. Gut, und das rechnet man genauso. Ja, also ich hier mit in right komponiere von C kreuz C aus, Dann kommt hier raus, hier, jetzt habe ich Platz, es mal einmal noch etwas erinnernder hinzumalen. Nicht? Also wenn ich hier diese Summe, also die Summe von zwei Morphismen komponiere mit rechter Injektion, kommt raus der Morphismus und dann nochmal rechte Injektion und dann natürlich kommt hier raus BD. Nicht? Das heißt, die zweite Bedingung hier lautet, was? Da. FBC ist gleich BD komponiert mit F Kreuz F. Das heißt, ich habe hier so eine Homomorphiebedingung, nicht? Dass F tauscht sich durch die Operation durch und verteilt sich dabei über alle Argumente. Jo. Wir interpretieren nicht den Baum als Menge, sondern den Typ der Bäume. Das heißt, die Elemente von dem Ding sind die Bäume. So, jetzt haben wir hier was, das verdient nicht wirklich auch nur den Namen Lemma. Außerdem wollen wir währenddessen was definieren, also sage ich jetzt mal Fakt. Die F-Algebren und ihre Morphismen bilden natürlich eine Kategorie, die nennen wir Alg von F. Ja, dass sie eine Kategorie bilden, verlangt natürlich was? Also was ist jetzt zu checken?
Ja? Es gibt die Identities und ich kann die Morphismen composen und die Identities sind die neutralen.
Gut, genau. So, das ist so das ganz Allgemeine und jetzt hier spezieller haben wir ja wahrscheinlich eine bestimmte Theorie, was Identität und Komposition sind.
Komposition ist einfach sozusagen das Untereinanderstellen von diesen Diagrammen.
Ja, beziehungsweise Komposition ist zunächst mal einfach Komposition in C, ja, und Identitäten auch. So, das heißt, nachzurechnen ist.
Nachzurechnen ist die Untereinanderstellung von Diagrammen.
Die Untereinanderstellung von Diagrammen, ja, mit anderen Worten, in so einer Situation, ja, wo ich eine unterliegende Kategorie habe und einfach nur deren Morphismen erbe und nur ein bisschen einschränke, ist also zu zeigen, ich bin abgeschlossen unter Identitäten und Kompositionen. Ja, also das im Kopf ist das mehr oder weniger vorgegeben vorher und muss noch zeigen, also das klappt auch mit dem Komponieren gewissermaßen. So, nicht? Also klar, theoretisch könnte es sein, dass ich jetzt sage, gut, das sind die Morphismen und ich definiere dann irgendwie Komposition völlig anders als in der unterliegenden Kategorie. Klar, vielleicht fällt mir ja was ein, aber eher unwahrscheinlich. Nicht? So, das heißt also, wir müssen hier zwei Diagramme hinmalen. Einmal muss ich zeigen, dass ich auf so einer Algebra hier eine Identität habe, nämlich dass das eben die unterliegende Identität ist und natürlich Natürlich kommutiert das Ding. Warum? Nun, deswegen, weil F Identitäten bewahrt. Das hier oben ist wieder eine Identität. Ja? Und wenn das beides Identitäten sind, dann kommutiert es natürlich, weil einfach beide Wege einfach A ergeben. Aber es steckt schon eine Eigenschaft des Funktors eben drin. Ne? Und das andere, ja, jetzt hätte ich es doch irgendwie, na egal, gut, Tafel ist kostenlos, die ist ja, die amortisiert sich schon. So, das heißt also, so, jetzt muss ich also drei so Dinger malen. Ja. Einmal hier noch für B und hier ganz unten für C. Und ich male hier Morphismen, sagen wir mal F und G. Und habe hier also FF und FG und diese inneren Quadrate, die kommutieren nach Voraussetzungen gut und wieder kommt eben eine Eigenschaft des Funktors rein oder eben Funktorrealität, nicht, dass hier zusammengesetzt ist FGF, das heißt also auch das äußere Diagramm, das kommutiert. So. Jetzt gucken wir uns mal initiale F-Algebren an. So, ich nenne das Ding dann gleich mal I, ja, also klein i und groß i, also groß i fürs Objekt, klein i für die Strukturabbildung. So, jetzt fragen wir uns, wann ist so ein Ding initial? Ja, gut, wir haben ja eine Definition dafür, was es heißt, initial zu sein. Ja, also wir leben in einer Kategorie, wir haben definiert, was es heißt, initiales Objekt zu sein. Das heißt also, es muss für jede weitere F-Algebra muss es genau einen Morphismus aus dem Ding hier raus dahin geben. Ja, das heißt also, naja, wir haben halt so einen interessanten Quantor dann, nicht? Also fangen wir mal an. So, also für jedes weitere Objekt der Kategorie, sprich für jede weitere F-Algebra, das heißt also für alle Dinge, die so aussehen, die also eine Abbildung klein a sind von irgendwas in ein Objekt groß a von fa aus, existiert dann genau ein h, sodass das Diagramm kommutiert. Ja, wenn wir uns das jetzt angucken, zum Beispiel hier für 1 plus x, ne? Ja, nicht weggewischt, extra dran gedacht. So, das heißt also, In unserem Falle fx gleich 1 plus x, was heißt Initialität? Für jedes Objekt A und jede Angabe einer Algebra-Struktur auf A, sprich einer Konstante Z-Index A von 1 nach A und einer unären Operation SA von A nach A, ja. Für jedes so ein Ding existiert genau ein H, so das gilt. H von ZA ist die vorgegebene ZB und H von SA ist gleich SBH. So, nicht? Mit anderen Worten, wir haben hier wieder eine Fold-Gleichung. Ja, dieses H hier nicht B, sondern natürlich hier, alles falsch von den Bezeichnern her. Mensch, das hier soll die Struktur der initialen Algebra natürlich sein, also das hier oben. Ja, ich habe jetzt versehentlich von dem Bild hier drüben abgeschrieben. Ich will natürlich von dem da abschreiben. So, und hier rechts sind die Indizes A. So, nicht? Mit anderen Worten, so, dieses Ding ist also unser, ein Fold von ZA und SA. Das hier sind genau die Gleichungen, die uns dann so ein Fold definieren. Nicht, das hier sagt praktisch, ich ersetze die Null meiner, nicht, also in jedem Term der natürlichen Zahlen, ja, und so stelle ich es mir jedenfalls vor, der besteht aus einer Null ganz hinten und davor ganz vielen Sukzessors. Ja, ersetze ich die Null durch eben das gegebene ZA und ich ersetze jedes Vorkommen meiner Sukzessoroperation durch das vorgegebene SA und mache das rekursiv, nicht? Mehr steht hier nicht, dass ich dann hier weiter rekursiv eben SI durch SA ersetze. So, nicht? Das ist genau ein Fold. So, und wir führen ein für dieses H her, jetzt wieder in unserem allgemeinen Setting, die folgende Notation, Blackboard Bold, runde Klammern, Backslash LL Parenthesis, um das A rum und das liest sich, Entschuldigung, ich habe gestern den Minions-Film gesehen, Banana. Ja, die Dinger heißen, also das heißt wirklich so, ja, also natürlich nicht in der Minions-Aussprache, sondern Banana, ja, also das Banana Brackets, es gibt sogar Paper-Titel, die also da das Wort Banane enthalten, zahlreiche. So, nicht? Also gut, eine Banane ist also schlicht und einfach ein Morphismus von der initialen Algebra irgendwohin. Und zwar, ja, nicht, dass das Entscheidende ist eben, sie ist eben gegeben dadurch, dass ich hier die Algebra-Struktur angebe. Das heißt, es ist praktisch ein Organ, nicht? Also dieses für alle existiert, ne, für alle existiert eindeutig, ist ja praktisch eine Definition einer Funktion, ja, oder eine Beschreibung einer Funktion. Und zwar eben einer Funktion von Algebren nach Morphismen aus der initialen Algebra raus. Und genau so schreiben wir das auch. So. Was wollen wir noch? Ach ja, genau. Jetzt, was ist denn so typischerweise die finale Algebra von so einem Funktor? Also sprich, eine Algebra, in die es von jeder anderen aus immer genau einen Morphismus rein gibt.
wenn ich dann einfach das terminale Objekt in der Kategorie nehme, dann geht rechts unten sozusagen ein terminales Objekt und dieses Diagramm kommutiert immer.
Genau, nicht? Also. Nicht, wenn ich hier das terminale Objekt nehme und mich frage, was ist denn die Algebra-Struktur oder eine Algebra-Struktur auf dem terminalen Objekt? Naja, gibt nur einen Kandidaten. Ne? Es gibt nur den Bang. Und naja, um zu sehen, dass das final ist, gut, gebe ich mir hier irgendeine Algebra vor und ich muss hier einen eindeutigen Homomorphismus finden. Nun, Morphismus finde ich schon mal und auch nur einen. Nämlich den Bang. Ich muss nur nachvollziehen, dass es ein Morphismus ist. Also sprich, ich muss zeigen, dass das Diagramm hier kommutiert. Aber natürlich kommutiert ist, denn es gibt ja nur einen Morphismus von hier nach da. Hier ist das trivial, wenn man sich die 1 als ein Element sich vorstellt. Ja, aber es hilft eben auch im Dualen eben wirklich oft, sich klar zu machen, dass es kommt öfter vor, als man denkt, sagen wir mal, dass also eine Ecke von so einem Diagramm ein initiales oder terminales Objekt ist und das Diagramm dann trivialerweise kommutiert. Ja, man denkt, das ist jetzt die einelementige Menge und insofern ist das langweilig, aber so langweilig ist es nicht immer. Ja, also, insbesondere werden wir gleich einen Fall sehen, wo es nicht so langweilig ist. Ja. Okay, jetzt habe ich noch, bevor ich es jetzt wieder vergesse, verteile ich zwischendurch zur Entspannung nochmal Tanz. Mindestens einer ist da, der hat noch keine, noch jemand. Alle anderen haben. So. Okay. Ja, wir machen brav weiter Beispiele. So, initiale Algebren. Initiale Algebren liefern uns genau gerade Datentypen. Das liegt eben an diesem Fold-Prinzip. Nicht? Also zum Beispiel wenn ich C gleich Z habe und Fx gleich 1 plus X, dann ist die initiale Algebra, das sind dann gerade die natürlichen Zahlen. Natürlich mit der üblichen Null und der üblichen Sukzessoroperation. Das haben wir uns jetzt mehr oder minder gerade klar gemacht. Ja? Und zwar deswegen, weil die natürlichen Zahlen eben dieses Prinzip hier erfüllen. Nicht? Also das ist ja die Definition einer initialen Algebra und wir wissen aus allgemeinem Nonsens, dass sie dadurch eindeutig definiert ist. Und wir wissen eben, dass die natürlichen Zahlen dieses Fold-Prinzip unterstützen. Das haben wir auch eingangs gezeigt, dass sie es unterstützen. Ja, und dann müssen wir jetzt also gar nichts mehr tun. Wir wissen, die natürlichen Zahlen sind dann, nachdem die Definitionen mal alle irgendwie da sind, nicht offensichtlich, sondern nach dem, was wir eingangs über Datentypen gezeigt haben, die initiale Algebra. Und ebenso nicht, wenn ich mir meine Baumsignatur hernehme oder in den entsprechenden Funktor, dann natürlich ja, x Kreuz x. Dann ist eben die initiale Algebra tatsächlich die Menge der endlichen Bäume mit also binär verzweigend mit Blättern gelabelt in A. Das, auch das haben wir uns eingangs überlegt, als wir über Datentypen gesprochen haben. Wiederum, das Argument lautet, denn diese Menge hier erfüllt das Fold-Prinzip, weil wie wir damals über Induktion gezeigt haben, Induktion über den Aufbau von Bäumen. So, machen wir mal was Interessanteres. Klar, wir gewinnen jetzt also alles das, was wir über Mengen, Datentypen damals gesagt haben, das gewinnen wir jetzt wieder aus allgemeinerer Perspektive. Aber diese ganze Allgemeinheit hätte sich nicht gelohnt, wenn es dabei bleiben würde. So, einmal insbesondere das hier. Ja, das hier ist unheimlich populär, sich sowas anzugucken in allen möglichen Kategorien. Sowas heißt dann ein Natural Numbers Object. Und man kann sich eben fragen, ob so eine bestimmte gegebene Kategorie, die man so vor sich hat, so ein Natural Numbers Object besitzt oder nicht. Nehmen wir mal die Kategorie der partiell geordneten Mengen. Das ist ein relativ langweiliger Fall, wie wir gleich sehen werden, aber man kann ihn dann noch interessanter machen. Also, ich behaupte, wenn ich also da wieder diesen Funktor hernehme, fx gleich 1 plus x, naja, na gut, erstmal bevor wir anfangen, müssen wir uns vielleicht mal klar machen, was tut denn dieser Funktor? Ja, also was ist 1 plus x für eine geordnete Menge x? 1 ist ja einfach die einelementige geordnete Menge, gibt nur eine, nicht? Das eine Element ist kleiner gleich sich selbst und sonst gibt's nichts. Und 1 plus irgendeine geordnete Menge, haben wir uns irgendwann mal klar gemacht, ist einfach nur dieser eine Punkt und nochmal das x daneben mit der Ordnung, die es halt hatte. Ne? Und der eine Punkt, der ist weiterhin mit nichts vergleichbar, außer mit sich selber. Wir packen die Mengen disjunkt zusammen und wir packen auch die Ordnungen disjunkt zusammen. So, man kann sich jetzt so ein bisschen im Vorgriff auf Dinge, die wir wahrscheinlich nicht mehr schaffen, ja, klar machen, dass man so eine initiale Algebra inkrementell bauen kann. Ja, also irgendwie ist ja die initiale Algebra, wenn wir nachher wollen. Das ist irgendwie die kleinste Lösung davon, dass ich also einen Morphismus haben will von f i in i rein. Ja, so. Und wenn ich also einen Morphismus von dem Ding hier, ja, in meine initiale Algebra haben will, gut, dann muss ich zumindest also mal einen Morphismus von der 1 aus dahin kriegen. Gut, das heißt, die hat ein Element, okay. So, und außerdem muss ich einen Morphismus hiervon, dann von dem, was ich gerade konstruiert habe, dann auch noch da reinkriegen. Okay, dieses eine Element, das generiert mir also ein neues Element. Und weil die beiden hier disjunkt sind, ist das neue Element, also gibt es nichts, was mich zwingt, das neue Element mit dem alten vergleichbar zu machen. Ja? Nicht? Das heißt, mit anderen Worten, das Ganze, was da rauskommt, ist mehr oder weniger so eine Art unendliche Summe von lauter Einsen. So, nicht? Das so als kurze Heuristik dafür, dass ich also jetzt hier behaupte, die initiale Algebra sind die natürlichen Zahlen mit der diskreten Ordnung, also mit Gleichheit als Ordnung. So, wie sieht man das? So, das schreibe ich mal n Index d wie diskrete natürliche Zahlen. So, nicht? Wie sieht man das? Gut. Ich habe hier also erstmal habe ich nicht das eine, was man leicht vergisst, ist, ja, man muss natürlich die Algebra-Struktur hinbekommen. Ja? Und man sieht aber hier, gut, das hier ist wieder geordnet durch Gleichheit, weil ich die 1 hier einfach disjunkt daneben setze. So, und dann ist also ich schreibe jetzt mal nur Z und S für übliche Null und üblichen Sukzessor. So, ich müsste also jetzt zeigen, dass das monoton ist. Nicht? Denn Morphismen in dieser Kategorie sind ja monotone Abbildungen. So, weil das hier aber geordnet ist durch Gleichheit, ja, ist das natürlich monoton. Nicht? Denn Monotonie ist trivial, wenn auf dem Ausgangsraum die Ordnung Gleichheit ist. Wenn zwei Elemente gleich sind, dann sind ihre Bilder natürlich immer noch gleich, insbesondere weiterhin vergleichbar. Ja? So, nicht? Das heißt also, da habe ich gar nichts zu prüfen. Und wenn ich also hier eine weitere Algebra habe auf irgendeiner geordneten Menge x, kleiner gleich, dann ist die wieder so ein Kopaar natürlich, zx, sx. So, und ich behaupte, ich kann jetzt hier denselben Fold nehmen wie in Set. Nicht? Denn zunächst mal ist das hier ja auch, das hier ist ja unterliegend einfach nur die initiale Algebra auf Mengen. Ja? Und das hier ist auch zumindest mal eine Algebra in Mengen. Es ist außerdem noch monoton, okay, aber eine Abbildung ist es trotzdem. So, nicht? Das heißt, ich bekomme hier zunächst mal überhaupt meine Bananen und das Ganze kommutiert, eben deswegen, weil es als Diagramm von Abbildungen kommutiert. Was ist überhaupt zu prüfen? Nun, zu prüfen ist wieder, das Ding ist monoton. Das ist aber wieder trivial, weil auch das ND ja diskret geordnet ist. Ja, also das ist alles völlig ohne Zwang. So, nicht? Das heißt also, wir bekommen ein sehr simples Natural Numbers Object hier. So, und jetzt können wir den Funktor mal variieren. So, ich schreibe jetzt mal fx gleich x bottom. Ich sage gleich, was das heißt. Das ist also jetzt auch fx, auch x mit einem extra Element, aber mit anderer Ordnung. Also, x bottom ist zunächst mal also x vereinigt mit einem frischen Element. Das nenne ich bottom und das soll was sein, was eben, wie gesagt, vorher nicht in x drin war. Und ich definiere jetzt die Ordnung auf x bottom durch z ist kleiner gleich w, genau dann, wenn Entweder z kleiner gleich w in x gilt, also die beide aus x sind und dort vergleichbar. Oder, ja, wenn Sie, der andere Fall soll der sein, dass also die nicht, mindestens einer davon nicht in x ist und in dem Falle verlange ich, dass z gleich bottom ist. Also bottom ist dann damit kleiner gleich bottom und bottom ist kleiner gleich allem anderen und nichts ist kleiner gleich bottom außer bottom selber. So. Nicht? Also mit anderen Worten, ich habe hier irgendwie x und bottom klebe ich als kleinstes Element der Disjunkt rund. So, ja, da kann man sich jetzt erneut fragen, was da als initiale Algebra rauskommt für das Ding. Ideen?
Also wenn man die natürlichen Zahlen diskret mit einem weiteren Objekt nimmt?
Mit einem weiteren Objekt, das dann nochmal disjunkt drunter, das dann und kleiner gleich allem anderen ist gewissermaßen. Ja, das ist eine Theorie. Also hier, das ist ein Vorschlag. Wir nehmen die diskreten natürlichen Zahlen und dann nochmal einen Bottom drunter. Na ja, gut, brauchen wir einen Strich zu malen, weil wir nur kleiner gleich dann der Null sein müssen. Da. Obwohl, nee, gar nicht wahr. So, kleiner gleich allem, so. Weitere Vorschläge?
Sie können leider den natürlichen Zahlen mit dem normalen
Ne, das ist die Alternative, nicht? Also ich schreibe das mal so, n, kleiner gleich wäre ein kleiner weiterer Vorschlag. Ja, ich sag mal, warum dieser hier plausibler ist zunächst mal als der da. Und zwar wäre hier die einfache Beobachtung, die es ein bisschen implausibel macht, die, dass die natürlichen Zahlen dann ab der 1 gesehen anders aussehen als von der 0 aus gesehen. Von der 0 aus gesehen ist die 0 kleiner gleich allem anderen und der Rest ist diskret und ab der 1 gesehen ist aber plötzlich alles unvergleichbar. Unsere Intuition würde aber eher sein, dass ob ich die natürlichen Zahlen bei der 0 anfangen lasse oder bei der 1 anfangen lasse, eigentlich egal sein müsste. Nicht? Mit anderen Worten, die plausiblere Theorie ist diese hier. Und in der Tat, wenn man es nachrechnet, stimmt sie. Ja, ich habe ich sehe wieder, ja, die Operationen sind natürlich dieselben wie auf Mengen. Ja, also das Ding kriegt mit normale Null und normalen Sukzessor und dann ist auch die Fold-Operation die normale. Ja, weil ja ne, mit demselben Argument, es muss ja auch in Mengen muss ja auch alles kommutieren. So, ich muss also nur zwei Dinge prüfen. Ich muss prüfen, erstens, so das Ding nenne ich mal einfach n, weil das irgendwie die natürlichere Wahl ist. Das andere hat mir nd genannt. Also nennen wir das mal n. Ich muss zeigen, nee, halt. Ja, es ist jetzt etwas verwirrende Notation. Ich schreibe es mal weiter als Copar. Das ist jetzt immer noch eine Abbildung von, ja, nicht wirklich 1 plus n, sondern von n bottom nach n. Ja. Das muss monoton sein. So, wohlgemerkt, ich meine jetzt hier Copar in Mengen, ja. In Post macht keinen Sinn, weil die Domäne hier ja kein Koprodukt ist. Ja, das Koprodukt ist ja diskret praktisch, nicht mit 1 unvergleichbar angesetzt, mit der 0 unvergleichbar angesetzt. Und hier setzen wir den Bottom einmal drunter. Ja? So, wir müssen also zeigen, das ist monoton. Gut, das sind aber hier, also das sind die natürlichen Zahlen mit der üblichen Ordnung und das sind die natürlichen Zahlen mit einer extra Null nochmal drunter gesetzt, die aber kleiner gleich der vorherigen Null ist. So, nicht? Dann ist klar, dass das monoton ist. Ja, die Was muss ich nachrechnen? Ach so, Z ist jetzt ungünstig, weil das Ding hier Z heißt. Was haben wir? V. Also wir haben also Zahlen in Anführungsstrichen V, W in N Bottom. Also wohlgemerkt, das können dann also entweder Zahlen sein oder Bottom. So, und der Fall 1 ist dann nach unserer Definition davon, wie die Ordnung auf X Bottom definiert ist, dass die beide in X sind, also in, Quatsch, in, nicht in X, sondern in N und dort V kleiner gleich W gilt. Dann folgt, nennen wir das Ding hier mal I, ja, dann folgt, IV ist gleich S von V und IW ist gleich S von W. Ja, also wenn wir, nicht, dann sind wir also jetzt hier praktisch in der oberen Komponente, wo wir Sukzessor anwenden. Und dann ist es klar, nicht? Denn Sukzessor ist ja wohl monoton bezüglich der üblichen Ordnung auf den natürlichen Zahlen. Nicht? Dann sind wir hier fertig. So, und Fall 2. Fall 2 ist, wenn ich da oben nachschlage, dass der linke von denen gleich Bottom ist. Nicht? Fall 2 ist also V gleich Bottom. Und dann folgt I von V ist gleich 0, also kleinstes Element von der rechten Seite in der üblichen Ordnung. Also wird es wohl kleiner gleich dem Bild der anderen Seite sein, was auch immer das ist. Nicht? Also das ist tatsächlich brav monoton. Und so, das ist das eine, was zu zeigen war. Und das andere, was zu zeigen ist, ist, wenn in dem Diagramm da oben diese Abbildung zx, sx jetzt natürlich als Abbildung von x kleiner gleich bottom nach x kleiner gleich, nicht mehr von 1 plus x kleiner gleich, sondern von x kleiner gleich bottom. Wenn das Ding monoton ist, dann muss folgen, dass die Banane auch monoton ist. Ja, gut. Wie zeigt man das? So, die Banane ist jetzt eine Abbildung von den üblichen natürlichen Zahlen nach x kleiner gleich. So, wir nehmen also jetzt, um klarzumachen, dass wir keine üblen Fallunterscheidungen über Bottom oder Nicht-Bottom machen müssen, einfach zwei natürliche Zahlen, n und m, also die ich deswegen n und m nenne, weil man da so gut erkennt, dass n und m natürliche Zahlen sind. Sei also n kleiner gleich m. Wir müssen zeigen, dass also wenn ich da die Banane draufsetze, dass das bei n kleiner gleich dem entsprechenden Ding für m ist. So, ich muss gestehen, ich habe mir das gar nicht vorher überlegt. Wir machen jetzt Induktion über n, würde ich sagen. So, machen wir mal den Induktionsanfang. Da kommen wir noch mit durch. Zx, Sx von 0 ist ja per Kommutieren des Diagramms bzw. per Definition von dem Fold ist das ja genau Zx. So, und jetzt müssen wir uns klar machen, was das tut. Dieses Ding hier ist ja monoton. So, und nicht Zx ist ja in der Schreibweise da unten dieses Co-Paar wieder gebildet in Z, ja, angewendet auf Bottom. Ja, also in Z ist das eine disjunkte Vereinigung und deswegen schreibe ich das hier praktisch so als Case. Ja, so, und das ist kleiner gleich einen Buchstaben über U. Also das ist kleiner gleich Zx, Sx von U für beliebiges U. Warum? Weil diese Abbildung hier monoton ist. So. Und dann unterscheiden wir zwei Fälle. Wenn m auch gleich 0 ist, dann haben wir nichts mehr zu zeigen, nicht? Also Monotonie bei ein Paar, wo von vornherein beide gleich sind, ist kokolores, ja, brauchen wir nichts zu zeigen. Und betens, wenn m größer 0 ist, dann ist m ja gleich ein Sukzessor, nämlich s von m minus 1. Und damit ist zx, sx von m gleich per Fold-Gesetz sx von meinem Fold angewendet auf m minus 1. Nicht? So ist die rekursive Definition des Folds. So, und Das ist gleich. Zx, Sx von irgendwas. Ja, ist völlig egal. Also ich kann es als Sx von etwas schreiben und damit ist es auch dieses Kopar von irgendwas, was ich gar nicht spezifiziere. Und damit gilt dieses Kleiner gleich, weil sobald ich das in dieser Form geschrieben habe, mein Element darunter liegt. So, uff. So, und so, und der Induktionsschritt ist jetzt, wir gucken uns an S von N, also Sukzessor von N. Ja. Dann. Wenn ich jetzt Sn kleiner gleich M habe, ja, das ist ja vorausgesetzt, dann folgt natürlich, jetzt nach Dingen, die ich über die natürlichen Zahlen an sich weiß, dass M die Form S von M' hat und N kleiner gleich M' ist. Es folgt, nach Induktionsvoraussetzungen, nicht? Dass also nach Induktionsvoraussetzungen stimmt hierfür schon Monotonie der Banane. Ja, das heißt also, Banane angewendet auf N ist kleiner gleich Banane angewendet auf M'. So, dann folgt, weil das Sx monoton ist, Sx ist nämlich eine Einschränkung von dem Zx, Sx und damit wieder monoton, folgt also Sx von Banane von N ist kleiner gleich Sx von Banane von M'. Und ja, jetzt müsste hoffentlich das Fold-Gesetz zuschlagen, nicht? Also Sx von Banane ist gleich Banane von S von N. Und das hier genauso ist Banane von S von M'. Und das war zu zeigen. Ne? Gut. So, na, mit anderen Worten, der Induktionsanfang war anstrengender als der Induktionsschritt. Das liegt daran, dass man, wo haben wir unsere Voraussetzungen stehen? Das liegt daran, dass wenn man hier Induktion über den linken macht, es beim Induktionsanfang mehr Fälle gibt. Nicht? Denn die ernsthaft zu unterscheidenden Fälle sind ja, ist was Null oder ist was ein Sukzessor? Wenn hier n die 0 ist, dann haben wir für das m zwei Fälle. Deswegen haben wir hier praktisch eine Fallunterscheidung machen müssen. Dann, je nachdem, ob das m auch 0 ist oder ob m Sukzessor von irgendwas ist. Dagegen, wenn das n Sukzessor ist, dann wissen wir, gut, von woanders her meinetwegen, dass das m auch ein Sukzessor ist, da haben wir nur einen Fall. Deswegen konnte man hier so gerade ausrechnen, während man hier beim Induktionsanfang da mühsam mit Fallunterscheidungen rumhüten musste. Gut. So, ja, mit anderen Worten, was haben wir jetzt? Wir haben also erstmal denkt man so, jetzt haben wir uns nur mehr angestrengt als sonst, nicht? Okay, was soll das denn, ne? Aber wir haben natürlich auch was davon, ja? Also wir haben jetzt ein Fold-Prinzip auf geordneten Mengen und monotonen Abbildungen und das funktioniert zwar nur eingeschränkter, ich kann das Fold nur anwenden auf monotone Algebren. Aber ich habe auch was davon, denn ich bekomme dann raus als allgemeines Prinzip, dass alles, was ich so per Fold definiere, auch tatsächlich monoton ist bezüglich der üblichen Ordnung auf den natürlichen Zahlen. Nicht? Also ich habe plötzlich jetzt ein rekursives Definitionsprinzip für monotone Abbildungen. Nicht? Und das funktioniert natürlich, und das ist jetzt eine ganz einfache Basiskategorie. Die Basiskategorien können viel, viel komplizierter sein. Und dann bekomme ich also jemals, sobald ich die Arbeit mir einmal gemacht habe, ein Definitionsprinzip für Morphismen der Basiskategorie, die also eventuell sehr komplizierte Struktur respektieren, nicht? Was man nur so direkt erstmal nicht hinkäme. Gut. Okay, dann. Das hatten wir. So, jetzt haben wir das hier falsch rum geklammert. Da geht's weiter. Den haben wir. Ach ja, genau. So, das ist jetzt, wie habe ich nummeriert? Beispiel 4 wahrscheinlich. Ne? Ein Randfall von Kategorien war ja, wie wir besprochen hatten, partiell geordnete Mengen. Ne? Also wir nehmen jetzt also so eine geordnete Menge, x, kleiner gleich, qua Kategorie, also angesehen als Kategorie. Und wir nehmen uns her, ja, ein Funktor, der ist dann einfach eine Abbildung auf den unterliegenden Mengen. Und dass er ein Funktor ist, heißt einfach nur, er ist monoton. Eine, ja, jetzt klein f Algebra, also ich schreibe das Ding weiter klein f, weil man typischerweise eine monotone Abbildung auf einer geordneten Menge jetzt nicht unbedingt groß schreiben würde. Also eine klein f Algebra, obwohl recht betrachtet würde man sie groß schreiben. Also ich schreibe sie mal weiter groß. So, eine f Algebra für so ein Ding ist, hat ein unterliegendes Objekt, nicht? Also das ist in diesem Falle einfach ein Element von dem x. Und ich habe einen Morphismus von fx nach x. Und den Morphismus anzugeben ist ja ein Unsinn, weil es immer höchstens einen gibt. Mit anderen Worten, es gibt einen, das heißt fx ist kleiner gleich x. So, und sowas nennt man in der Theorie der geordneten Mengen und ihren Operatoren einen Präfixpunkt des Operators. Und die initiale Algebra, das ist also eine, die einen, eindeutig können wir uns gleich wegdenken, also die einen Morphismus besitzt in alle weiteren Algebren, sprich in alle weiteren Präfixpunkte. Das heißt, Eine initiale Algebra steht dann einfach kleinster Präfixpunkt von dem F. So, wer sich ein bisschen mit Fixpunkttheorie auskennt, der weiß, dass diese Präfixpunkte eine Riesenrolle spielen, in verschiedenen Fixpunktsätzen auch. Nehmen wir mal, um etwas konkreter zu werden, sagen wir mal, die Menge der binären Relationen, nicht, mit Inklusion als Ordnung, ja, das ist eine geordnete Menge. Und nehmen wir mal als f von so einer Relation R die Komposition von R mit sich selbst. Nochmal zur Erinnerung, was das ist. Das ist die Menge aller Paare xz. So, das gilt, es gibt ein y mit xr, y, rz, sodass ich also so eine Zweierkette dahin kriege. So, R ist ein Präfixpunkt von diesem Operator. Genau dann, naja, können wir nachlesen, ja, wenn also R komponiert mit R enthalten ist in R, mit anderen Worten. Welche bekannte Eigenschaft von Relationen ist das? Ja, genau, nicht? Genau dann, wenn R transitiv ist, nicht? Und gut, jetzt habe ich den Operator nicht kompliziert genug gemacht. Nehmen wir noch einen komplizierter. Ich indiziere das Ding jetzt mal noch über eine existierende Relation S. Ja, dann ist das also S vereinigt R kreuz R gleich, also das hier, na, vereinigt irgendein S. Und dann ist also R ein Präfixpunkt, genau dann, wenn erstens R komponiert mit R enthalten ist in R, sprich R ist also transitiv und außerdem natürlich S enthalten ist in R. Nicht? Das ist der zweite Teil. So, nicht? Also bei dem Operator hätten wir jetzt also als die Präfixpunkte diejenigen, die transitiv sind und S enthalten. Und der kleinste Präfixpunkt von dem Operator wäre dann R plus. Nicht? Die kleinste, nicht R plus, S plus. Nicht? Die kleinste transitive Relation, die S enthält. So. Was machen wir noch? Den machen wir noch. So, na, jetzt machen wir noch einen Klassiker zum Abschluss, so als Pointe. So, Lambecks Lemma, benannt da nach dem sehr berühmten Joachim Lambeck, den insbesondere Linguisten kennen. Lambeck-Prägruppen und so Zeugs. Ja, der ist eben gar nicht in erster Linie Linguist, der ist in erster Linie Kategoriker. So, Lambecks Lemma besagt Folgendes. Wenn ich so eine F-Algebra habe, die initial ist, dann folgt I ist ein ISO. Bevor wir es beweisen, gucken wir uns Beispiele an. Fangen wir an mit dem von eben. Also eine Instanz davon wäre, ich nummeriere es mal so wie oben, also viertens, also in Fortsetzung von Beispiel 4 von eben, ja. Kleinste Präfixpunkte sind schon richtige Fixpunkte. Das heißt, f von x ist tatsächlich gleich x. Das ist Teil der Aussage des Knaster-Tarskyschen Fixpunktsatzes, wenn der mal jemandem begegnet ist. Und nochmal Beispiel 1. Die natürlichen Zahlen. Nicht? Was war die Strukturabbildung der natürlichen Zahlen? Das ist eine Abbildung von 1 plus n nach n, nämlich eben Kopaar von Z und S. Und das hat, also das Ding ist demgemäß ein Isomorphismus. Naja, in Z ist das wie immer alles nicht so richtig überraschend. Nicht? Was tut diese Abbildung? Naja, die nimmt sich diese natürlichen Zahlen, rückt sie einen nach rechts und an die Stelle, wo Platz geworden ist, haut sie die 1. So, das ist natürlich eine bijektive Abbildung. Ja? Können hinschreiben, was das Inverse ist. Das Inverse bildet ab auf in left von Stern, wenn n gleich 0 ist. Ja, in left von Stern ist der eine Bewohner hier dieses linken Summanden. Und andernfalls hat n die Form s von m und dann wird abgebildet auf in right von m. So, nicht? Das ist also die inverse Abbildung dazu. Wohlgemerkt, das klappt aber auch in all den anderen Fällen, die wir gesehen haben, insbesondere auch zum Beispiel in dem leicht komplizierten, nicht, auf geordneten Mengen, nicht, wo wir statt plus 1 eben den Bottom genommen haben. Ja, also wir wissen auch, dass das also ein Ordnungsisomorphismus ist, wenn wir hier den Bottom nehmen. Gut, sehen wir hier vielleicht auch einigermaßen direkt, dass das hier auch in beiden Richtungen monoton ist. Nicht? Gut, aber immerhin. So, das sind also Beispiele davon. Nicht? Auch zum Beispiel, also auch die Strukturabbildung von Listen zum Beispiel ist auch ein Isomorphismus. Und wohlgemerkt immer, ja, also auch in jeder Kategorie und egal, wie ich den Funktor gestalte. So, also es folgt zum Abschluss der Beweis von Lambecks Lemma. Gut, also hier haben wir unsere initiale Algebra. Wir wollen zeigen, die ist ein Iso. So. Wenn ich f auf diese initiale Algebra anwende, dann ist das wieder eine Algebra, eine auf fi. So, da gibt es also einen Morphismus, der das hier zu kommutieren bringt, h. So, und jetzt muss ich noch mal spicken, ich einen anderen Mann noch malen muss. So, den da und. Ach so, genau. So, jetzt kann ich hier wieder das I hinmalen. Kann ich keiner von abhalten. So. Und hier kann ich das nochmal hinmalen. Und hier müsste ich dann FI hinmalen, damit das ein Morphismus wird. So. Gut, dann müsste ich, also das Ding hier oben, ja, das kommutiert, weil ich mir das H so verschafft habe. Und das hier habe ich zunächst mal nur so hingemalt. Kommutiert das? Naja, logischerweise kommutiert das nicht. Das hier ist I komponiert mit FI und das ist auch I komponiert mit FI. Also das hier kommutiert auch ganz brav. Ja. Mit anderen Worten, ja, das hier ist wieder ein Morphismus. Also ist auch das zusammengesetzte Morphismus. Naja, wenn das von hier nach hier aber ein Morphismus ist, muss es Identität sein. Nicht? Also per Eindeutigkeit der Morphismen von hier nach hier ist also I komponiert mit H Identität. So. Und das reicht natürlich noch nicht. Wir müssen zeigen, dass die umgekehrte Komposition auch Identität ist. So. H komponiert mit I finden wir aber in dem Diagramm wieder, nämlich hier. H komponiert mit I. So, das kommutiert. Das ist gleich Fi komponiert mit Fh. So, nun ist F aber ein Funktor. Das ist also gleich F von I komponiert mit H. Und nach dem, was wir gerade gesehen haben, ist das F von Identität, also Identität. Fertig. Ja, das verdient schon mal so als Beweis, dass man da seinen Namen verewigt kriegt. Ne? Ja, gut, das soll es für heute gewesen sein. Sind noch Fragen?
Ja. Schreibweise. Bei den Produkten und Koprodukten, da bin ich das Produkt immer stärker, oder?
Ja.
Weil ich mir die Klammer weglassen.
Genau, ja. Okay, dann bis Freitag gewissermaßen. Okay.